Wir singen nachher noch ein, zwei Lieder, ja? Halleluja. Streck dich aus heute Morgen nach Jesus. Er hat uns heute Morgen gesagt, dass er Sehnsucht hat nach Anbetung, dass er Sehnsucht hat nach dir, nach deinem Lobpreis, dass er Sehnsucht hat, angebetet zu werden, Danksagung bekommt, Ehre bekommt. Wisst ihr, es ist ein Geheimnis im Lobpreis, ist Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und nicht der Teufel wird alles in deinem Leben probieren, um dich rauszuziehen aus dem Lobpreis, um dich abzuhalten aus dem Lobpreis, dein Herz zu beschweren, dich zu verletzen, dich zu beleidigen, dich zu enttäuschen, am liebsten durch Christen, aber auch durch andere, damit du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich habe die Schnauze voll, ich mag nimmer, es tut alles so weh, ich habe keine Lust mehr, ich habe keinen Bock, wo du lustlos wirst, wo du müde wirst, wo du ohne Vision bist, wo dein Navi aus ist und du fährst den Kreis rein und nicht mehr raus. Und du kommst nirgends mehr an, aber du fährst und fährst und fährst und fährst. Heute Morgen ist es ein bisschen anders wie sonst, aber Gott ist da. Ich hoffe, dass du die 2 Monate richtig vermisst hast, die Lobpreis- und Anbetungszeit. Wenn nicht, musst du dich fragen, was nicht stimmt. Bei Gott stimmt alles. Bei Gott ist alles noch so wie immer. Aber wir müssen Anbeter sein. Die Bibel sagt, der Vater sucht Zeuge, die ihn anbeten in der Wahrheit und im Geist. In der Wahrheit ist in Christus, im Wort. Denn das Wort ist die Wahrheit. Christus ist das Wort. Und im Geist. Und der Korintherbrief sagt, nur im Geist können wir Gott anbeten. Wir können nur im Geist zu Gott kommen. Im Geist. Durch den Heiligen Geist, in unserem neuen Geist. Gott will keinen irdischen, fleischlichen Lobpreis und Anbetung. Er möchte, dass wir ihn anbeten aus der Wahrheit und im Geist. Es ist Geistsubstanz. Der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis, dass du Kind Gottes bist, dass du errettet bist, geliebt bist, angenommen bist. Der Geist Gottes ist Leben. Christus ist ein lebendig machender Geist. Halleluja. Er gibt dir Leben, das fließt. Dein Leib ist ein Tempel. Ströme lebendigen Wasser sollten aus dir fließen, nicht ein braune Brühe voller Bitterkeit, sondern Ströme lebendigen Wassers, gereinigt und geheiligt durch das Wort, gewaschen durch das Blut des Lammes. Halleluja. Wisst ihr, wir leben in einer Welt, die absolut durch und durch böse ist. Es gibt nichts Gutes in dieser Welt. Wir leben in einer Welt, die absolut böse ist. Wir leben in einer Welt, die absolut gegen dich ist. Die Welt hasst dich. Die Welt hasste Jesus und wie sie Jesus hasste, so hasst sie auch dich. Das Programm dieser Welt ist völlig konträr zum Geist Gottes. Das, was in dieser Welt wichtig ist und angebetet wird, ist Gott ein Gräuel. Das, was Gott wichtig ist und bei Gott angebetet wird, ist der Welt ein Gräuel. Und Gott in seiner Gnade und seiner Liebe stellt uns hinein in diese Welt und sagt, hab Spaß. Fühlt euch wohl, kommt zurecht, macht das Beste draus, nutzt die Zeit aus. Und was sagen wir? Maranatha, Herr, komme bald. Rette mich, erlöse mich. Nimm mich weg. Hol mich raus. Was soll ich hier? Ich bin hier falsch. Ich rieche nicht wie die. Ich spreche nicht wie die. Und trotzdem stellt Gott dich in so eine Welt hinein. Heute Morgen habe ich eine Frage an euch vom Heiligen Geist. Und die Frage ist, wie richtet Jesus deine Feinde? Wie verurteilt Jesus deine Feinde? Wie richtet Jesus deine Feinde? Was macht Jesus, wenn er richtig zornig wird? Was macht er mit deinen Feinden? Wer weiß es? Was denkst du? Kopf kürzer, was noch? Walter. Was macht Gott mit deinen Feinden? Oder soll ich fragen, was wünschst du dir, was Gott mit deinen Feinden machen soll? Das meiste ist nur Wunschdenken. Nee, die Frage ist ganz klar, oder? Oder versteht jemand die Frage nicht? Was macht Jesus mit deinen Feinden? Er liebt sie. Okay, Kopf ab, er liebt sie. Dazwischen klafft eine riesige Spalte. Er vergibt ihnen. Noch irgendwelche Ideen, Vorschläge? Er bewahrt uns. Ihr seid schon recht gut. Er richtet sie am jüngsten Gericht. Sollen wir uns mal anschauen, wie Jesus richtet? Wer weiß, wie Jesus richtet? Weiß es jemand? Steht im Wort. Was? Keinen? Manche? Johannes 8, Vers 15. Hier sagt die Bibel zu der Menschheit, Jesus sagt es, ihr urteilt menschlichen Maßstäben oder ihr urteilt fleischlich, sagt Luther. Ihr urteilt fleischlich. Ihr beurteilt nach eurem irdischen Wesen, nach dem irdischen Wesen, nach dem Fleisch. Wenn die Bibel Fleisch sagt, meint es den Charakter. Meint es dein inneres Konstrukt. So wie du denkst, so bist du, so wie du fühlst, so sprichst du. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Und wir leben in einer Welt, wo Menschen uns ständig Böses tun. Schon mal erlebt oder bin ich der Einzige? Alle. Sie tun dir Böses, sie verurteilen dich, sie verleugnen dich, sie belügen dich, sie betrügen dich, sie bescheißen dich im wahrsten Sinne des Wortes. Sie verlassen dich. Schon mal erlebt? Und in dieser Welt sind wir mittendrin. Wir sind nicht außen vor, wir sind was? Mittendrin im Eintopf. Wir wären so gern raus, gell? Ich habe mich oft gefragt, Gott, warum lässt du Kinderschänder gewähren? Warum schickst du nicht einen Blitz vom Himmel, der den zerbrutzelt, den Staub, wann er nur das Baby anfasst? Schon mal die Gedanken gehabt. Warum greifst du nicht ein in dem Moment, wo einer eine Frau ins Gebüsch zieht und vergewaltigen will? Warum schickst du nicht einen Wolf, der ihm wo reinbeißt? Warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das? Boah. Ganz ehrlich, auch schon mal gefragt, warum lässt Gott das Böse zu? Warum greift Gott nicht sofort ein? Warum rächt Gott dich nicht sofort? Wäre doch super, oder? Stell dir vor, du hättest so einen Zauberstab wie Harry Potter. Dein Chef scheißt dich gerade zusammen, du ziehst deinen Stab und er kriegt einen Magenkrampf. Und liegt auf dem Boden und schreit, hör auf, hör auf. Noch einmal sprichst mich an, Freund. Ja, schon gut, schon gut. Glaubst du, dass das Gott gefallen würde? Glaubst du, dass es deinen Chef zu Gott ziehen würde? Ihr richtet nach dem Fleisch. Jetzt schauen wir uns an, wie viel Jesus richtet. Wie viel richtet er? Lies, was da steht. Ich richte niemand. Moment mal, das kann nicht sein. Also da ist irgendwas schiefgelaufen, oder? In der Einstellung von Jesus. Er kann ja nicht sein, dass er niemand richtet. Der muss doch das sehen, der muss doch eingreifen. Der muss doch mal. Solange wir noch so denken, Leute, haben wir vom Evangelium nichts verstanden. Wisst ihr, warum Gott nicht eingreift? Weil Gott weiß, dass die Frucht der Sünde so furchtbar ist, dass er gar nichts machen muss. Er muss zu der Frucht der Sünde, zu dem Bösen. Denn alles, was du säst, wirst du ernten. Diese ganze Welt ist auf einem Prinzip aufgebaut. Saat und Ende. Saat und Ende. Saat und Ende. Das Wasser dieser Erde ist in einem ständigen Kreislauf. Es regnet, fällt runter, fließt durch alle Flüsse ins Meer, verdunstet im Meer, bildet Wolken, regnet wieder ab. Und immer wieder ist dieser Kreislauf. Die Frucht aus der Sünde, Leute, ist so furchtbar, dass Gott nicht noch nachhelfen muss. Es kommt ein Tag des Gerichts und dann wird den Sünder die volle Härte treffen und die ist so schlimm, dass selbst wenn einer im Auto lebendig verbrannt ist, sagen wird, das war noch angenehm gegenüber dem Feuer in der Hölle. Die ewige Verdammnis in der Hölle ist so furchtbar und Gott weiß es und er hat keine Lust, dass jemand verloren geht, sondern er will, dass alle zum ewigen Leben kommen. Aber der Mensch hat die freie Wahl, sich zu entscheiden für das Gute und das Böse. Und glaub mir, kein Mörder, auch wenn er in seinem ganzen Leben nicht erwischt wird, hat noch einen ruhigen Tag oder eine ruhige Nacht. Kein Dieb kann sein Diebesgut genießen. Niemand, der mit einem anderen einen Streit angefangen hat, hat noch Ruhe. Wir sehen das nicht, weil wir nicht reinschauen können. Wir denken, dem geht's aber super. Dem geht's gar nicht gut. Und heute Morgen hat der Herr zu mir gesagt, denen geht es so schlecht, dass er nichts dazu tun muss. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Böse selber ist so unfassbar böse, dass es unseren Verstand übersteigt und wir denken, wir können mit dem Bösen spielen. Wenn du den Teufel in dein Leben lässt und er ist ja bei jedem Mensch, ich sage das oft auf den Beerdigungen, dann sind die Leute immer geschockt. Ich sage, jeder Mensch ist automatisch bei seiner Geburt auf dem Weg in die Hölle. Die meisten Menschen glauben durch Religion, sie sind auf dem Weg in den Himmel. Wenn das so wäre, hätte Jesus nicht sterben müssen. Jesus ist gestorben am Kreuz für die Sünder, weil alle auf dem Weg in die Hölle sind. Das ist so furchtbar, dass der Teufel alles dran setzt, dass die Leute glauben, wir kommen alle, alle. Kennt ihr das? Aber das ist nicht die Wahrheit. Gott straft die Menschen hier auf Erden nicht. Und Jesus richtet wie viel? Niemand, weil er weiß, dass sie in der Hand des Teufels sowieso schon sind. Und wenn sie nicht Buße tun, sind sie verloren in der Ewigkeit. Das wird so schlimm für diese Menschen, dass Gott alles dran setzt, damit sie nicht dahin müssen. Glaubt ihr das oder glaubt ihr es nicht? Ich habe in den letzten paar Jahren von Gott die Offenbarung bekommen. Thomas, ich werde keinen deiner Peiniger peinigen. Ich werde keinen deiner Feinde zu meinem Feind machen. Ich werde dir auf der Erde niemals Recht verschaffen. Hört ihr, was ich sage? Das war der schlimmste und schmerzhafteste Prozess, wo ich durch bin im Geist. Wo ich begriffen habe, dass Gott mir hier auf der Erde niemals Recht verschafft. Bei niemand. Hör mir zu. Auch ihr Leute im Internet, ich spüre das gerade. Gott wird dir niemals Recht verschaffen. Christen leben Jahrzehnte in Bitterkeit und Unvergebenheit, in Groll und Hass und Zorn und Neid. Und Herr, du hast mir nicht geholfen. Du hast nicht eingegriffen. Der Drecksack. Oh. Was in deinem Herzen dabei passiert, ist das, dass du getrennt bist vom Vater durch die Sünde. Du spürst einen Schmerz, den du in Ewigkeit nicht mehr fühlen müsstest, wenn du vergeben würdest. Ich bin zum Resultat gekommen, uns Christen bleibt nur eine einzige Sache. Die heißt Vergebung. Wir wollen nicht vergeben, weil wir denken, warum soll ich dem auch noch vergeben? Der hat mich vergewaltigt, warum soll ich dem vergeben? Der hat mich beklaut, warum soll ich dem vergeben? Die hat mich verraten, warum soll ich ihr vergeben? Kennt ihr diese Emotionchen? Wie viele richtet Jesus? Regt euch das nicht auf heute Morgen? Dein Fleisch regt sich gerade. Ich bin mir sicher, dass dein Fleisch sich regt. Dein Fleisch schreit nach Gerechtigkeit und sagt, das ist nicht gerecht. Richtig? Was glaubst du, wenn Gott denen Recht schaffen würde, die du verraten hast, die du beleidigt hast, die du verletzt hast? Ein Finger auf die anderen, drei auf dich. Richtig? Wir nehmen Gnade für uns in Anspruch, beten es im Vater unser und ständig beten wir, Herr. Uns bleibt nur eine Sache. Eine einzige Sache zu vergeben. Die Frage ist, wann tun wir es? Gleich oder in 30 Jahren? Die 30 Jahre kommen nie wieder. Die kannst du verbringen in Bitterkeit. Gott wird nicht dich zwingen zu vergeben. Kannst 30 Jahre in Bitterkeit leben, bis du merkst, dein Körper reagiert auf alles. Hörst mir zu? Dein Körper reagiert auf jede Entscheidung, die du triffst. Er spürt entweder Freude oder es kommt Krankheit. 99,9% aller Krankheiten, ist meine persönliche Überzeugung, kommen aus Entscheidungen, die wir treffen. Leberschmerzen. Mir ist was über die Leber gelaufen. Das sagt man nicht einfach so, das ist so. Rückenschmerzen haben viele Menschen, weil sie Lasten tragen aus der Vergangenheit. Vielleicht Soldaten, die im Krieg gemordet haben und sagen, boah, ich werde die Träume nicht mehr los. Ich sehe die Gesichter immer wieder. Glaubt ihr das? Und auch andere. Ihr richtet nach dem Fleisch, sagt Jesus. Im Fleisch sind wir alle verloren. Die ganze Menschheit ist verloren. Auch wir waren einst verloren im Fleisch. Und wenn wir uns trennen würden jetzt von Christus, wären wir wieder im Fleisch und wären wieder verloren. Wenn es möglich wäre, stimmt es? Leute, wollt ihr lesen lernen? Wollt ihr lesen lernen? Wenn ihr lesen lernt, anfangt lesen lernen, bleibt ihr nicht stehen. Ihr werdet feststellen, da gibt es noch andere Sprachen. Das Level 2, 3, 5, 10. Gott wird euch tiefer hineinführen. Ich sage euch, jeder, der zu Jesus kam, nicht einen einzigen hat Jesus verurteilt. Nicht einen. Hat er die zwei Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, verurteilt? Hat er sie verurteilt, ja oder nein? Hat er den römischen Hauptmann mit seinen Soldaten verurteilt, die ihn gepeitscht, gekreuzigt? Hat er die verurteilt? Hat er Judas verurteilt? Hat er Petrus verurteilt? Hat er das jüdische Volk verurteilt? Wen hat Jesus verurteilt? Nenne mir einen einzigen. Hat er oder hat er nicht? Wisst ihr, unser Maßstab bin nicht ich. Der Maßstab ist nicht dein geistiger Leiter. Der Maßstab ist nicht dein Ehepartner, deine Kinder oder sonst irgendjemand. Der Maßstab ist Jesus. Und wie viel verurteilt Jesus? Sag, red mit mir. Findest du das gut oder schlecht? Keine Antwort jetzt. Hör in dich selber rein. Da gibt's noch Stellen in deinem Herzen, die sagen, das finde ich nicht gut. Und dann spürst du den Geist wieder, der sagt, doch, das ist gut. Und in dir ist ein Kampf. Ich spüre das im Geist. Ich spüre, dass in euch ein Kampf ist. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wisst ihr, die Sünde, die Petrus tat, war mindestens genauso schlimm wie die Sünde von Judas. Aber es gibt einen Unterschied bei den beiden. Der eine tat Buße und der andere ging und erhängte sich. Dem einen tat's leid um Jesu willen und Jesus hat ihm vergeben. Dem anderen tat's leid um sich selber willen und er ging und erhängte sich. Beide haben was Furchtbares gemacht. Sie haben beide Jesus verraten. Beide. Aber der eine merkte, wow, ich muss aus dem Fleisch raus, ich muss in den Geist rein. Jesus lässt Leute immer gewähren. Wisst ihr, Petrus war ein Anführer. Er wollte immer der Erste von den Jüngern sein. Jesus ließ ihn gewähren. Und wisst ihr, wo es sich steigerte bis zum Exzess, wo es den Höhepunkt erreichte? Als Petrus zu Jesus sagte, Herr, ich werde für dich sterben. Ich bin der Chaka, ich hab's drauf. Jesus ließ es zu. Richtig? Jesus ließ es zu, dass sein Fleisch, sein Ego, sein Ich möchte der Größte unter allen sein. Jesus ließ es zu, er richtete ihn nicht, richtig? Er ließ es zu, bis es gipfelte, wo er vor allen Jüngern bekannte, ich bin der Größte. Ich, Petrus, wie toll ich bin. Und jetzt lasse ich es raus. Ich platz gleich. Jesus, ich werde für dich sterben. Ich, die nicht, aber ich. Versteht ihr, was seine Gesinnung war, seine Herzenshaltung? Jesus ließ es zu. Was passierte? Was passierte? Er verleugnete ihn dreimal. Dreimal. Nicht nur einmal, dreimal. Wenn du dem Fleisch freien Lauf lässt, wird es nicht einfach, sondern dreifach. Könnt ihr mir folgen? Was war mit Judas? Judas war ein Mann, der das Geld liebte. Es war ein Pfennigfuchser. Es war einer, der jeden Cent 15 Mal rumdreht und überlegt, was kann man damit machen. Was macht Jesus? Richtet er ihn? Ihr wisst es. Er gab ihm was? Die Kasse. Jesus gibt dem, der geldgierig ist, die Kasse. Keiner von uns heute Morgen würde das machen. Ihr würdet alle kommen und sagen, hey Pastor, aber den Hans, den lässt er nicht an die Kasse, gell? Ich kenne den schon von klein auf, der ist voll geldgierig. Der hat schon früh seine Mama bestohlen. So wären wir drauf. Ganz ehrlich, komm, sei ehrlich. Schau in den Spiegel heute Morgen. Wenn du im Fleisch bist, bist du so, im Geist nicht. Jesus richtete wie? Wie richtete er Judas? Gar nicht. Er verkaufte ihn für 30 Silberlinge. Was passierte dann? Dann gab er ihm den Verräterkuss. Den schlimmsten Kuss in der Geschichte der Menschheit. Mit einem Kuss jemanden verraten. Ein Kuss, was ganz Intimes. Das wählte er aus. Der Teufel will dir immer so wehtun, wo es am meisten wehtut. Mit einem intimen Kuss. Wo sogar Jesus fragt, mit einem Kuss verrätst du mich. Und als Judas realisierte, die nehmen den nicht nur gefangen, die bringen den jetzt um. Gereute es ihn, aber nicht um Jesu Willen. Es gereute ihn um seinetwillen. Dann schmiss er die 30 Silberlinge zurück und die Priester haben gesagt, das ist Blutgeld, das wollen wir nicht. Davon haben sie einen Acker gekauft in Jerusalem, da werden bis heute die Armen begraben. Auf demselben Stück, was mit den 30 Silberlingen vom Verrat von Jesus gekauft wurde. Was machte Judas? Er ging und er erhängte sich. Er strafte sich selbst, er ging mit sich selbst ins Gericht. Was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, Jesus, vergib mir? Was hätte Jesus gesagt? Hilf mir! Er hätte ihm vergeben, danke Martin. Hätte er ihm vergeben, ja oder nein? Aber sein Fleisch wollte es nicht. Er hat sich von Anfang an unabhängig von Jesus gemacht. Und die Zeichen waren offenbar. Als jemand kam und Öl und Wein goss und Öl über Jesus, es war ein Jahreslohn. Was verdienst du im Jahr? 20, 30, 50.000 Euro? Keine Ahnung. Stell dir vor, du kaufst eine kleine Flasche Öl für 50.000 Euro und die gießt du jetzt auf einmal über Jesus. Was machst du damit? Du sagst Jesus, du bist mir wertvoller als dieses Fläschchen, als ein Jahresgehalt. Danke. Ja. Wo war die Priorität im Herz? Jesus, du allein, sonst nichts. Wie reagiert Judas? Das hätte man verkaufen können und den Armen geben. Nee, ja, ist klar. Du und die Armen. Der Heilige Geist möchte heute Morgen an dein Herz. Spüre, dass ein paar da sind. Dein Herz ist bitter geworden. Du hast wieder Bitterkeit in dein Herz gelassen. Du hast wieder angefangen zu richten. Es läuft nicht so, wie du es willst. Es passt dir nicht. Spüre, dass der Herr mir sagt, du hast auch Entscheidungen getroffen, die falsch waren. Jetzt isst du die Frucht daraus. Alle Entscheidungen, die wir im Leben treffen, essen wir die Frucht. Ist das richtig? Wir essen die Frucht daraus. Du kannst nicht einen Unfall bauen und fährst dann erstmal weg und sagst, ich überlege mir mal bis morgen, ob ich mich melde. Was ist nach 2 Minuten, wenn du weggefahren bist? Wie nennt man das? Unfallflucht, Fahrerflucht. Ob dich's dann gereut oder nicht, ändert nichts mehr an der Tat, die du getan hast. Ist zu spät. Wir essen die Frucht, die wir getan haben. Und der Heilige Geist möchte dich heute Morgen freimachen. Wisst ihr, Jesus hat gesagt, ich werde euch einen anderen Tröster schicken. Der Heilige Geist ist der Parakletos, dein Tröster. Er ist der, der bei dir ist und sagt, komm, lass los. Komm, wir zwei, wir machen uns eins und vergeben jetzt. Ich helfe dir. Er verwendet sich für dich in unaussprechlichen Seufzern, wenn du in Sprachen betest. Der Teufel hasst es, weil er die Zungensprache nicht versteht. Seine Sprache von Gott. Auch das hat er über Jahrhunderte aus der Gemeinde geraubt. Gibt heute noch geistige Leiter, die sagen, Zungensprache ist vom Teufel. Die kann nicht vom Teufel sein, die ist vom Heiligen Geist. Es ist die Power, die Gott dir gegeben hat, das zu beten, was Gott wohlgefällig ist. Amen. Wisst ihr, der Heilige Geist liebt euch so sehr, dass er euch nicht in der Bitterkeit weitermachen lässt. Der Heilige Geist will, dass ihr frei seid. Willst du nach dem Fleisch richten oder richtest du niemand? Leute, dazwischen gibt es nichts. Komm nicht und sag mir, ja, dem vergebe ich, aber der nicht. Das geht nicht. Ich bin heute der Überzeugung, und das habe ich erst seit 2 Jahren. Ich habe immer gesagt, es gibt keine Möglichkeit, wie du deine Errettung verlierst. Doch, es gibt eine. Ich weiß eine. Heute weiß ich eine. Und das beweise ich dir aus dem Wort, wenn du willst. Und es ist Unvergebenheit. Jesus hat klar gesagt, wenn ihr nicht euren Schuldigern vergebt, kann, hör mir zu, kann der Vater dir nicht vergeben. Es gibt Christen in der Hölle, die nicht vergeben haben. Und wenn es nur eine einzige Unvergebenheit ist, sind die in der Hölle. Leute, das ist kein Spaß. Für Gott ist das kein Spaß. Jesus ist nicht ans Kreuz. Jesus Christ Superstar, und hat ein Musical draus gemacht und hat die Nägel reinhauen lassen und hat gesungen dabei. Oh yeah, I'm the star. Das war kein Spaß. Das war todernst im wahrsten Sinne des Wortes, Leute. Geh tief heute Morgen, hä? Aber du wirst frei hier rausgehen. Amen. Du wirst frei heute Morgen hier rausgehen, weil ich weiß, dass der Heilige Geist dich liebt, weil er dir hilft. Das ist keine Verdammungsbotschaft. Es ist eine Botschaft, die die Wahrheit beinhaltet. Wahrheit tut immer weh. Wenn du heute Morgen gekommen bist nach so einem dicken, fetten Eiderpickel auf der Nase, dann ist das die Wahrheit. Da kann ich so tun, als wäre da kein dicker, fetter Eiderpickel. Und alle tun so, wie wenn da keiner ist. Und du gehst nachher raus und merkst auf der Toilette, alter Vater, wo kommt der Apparat her? Warum sagt mir das keiner? Ja, wir wollten dich nicht verletzen. Ich glaube, du bist mehr verletzt, wenn keiner was zu dir sagt, als wenn einer sagt, komm mal schön her, du, komm mal da. Oh, danke. Pff, weg. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ganz banales Beispiel. Der Heilige Geist will, dass ihr keine Pickel habt, dass ihr frei seid davon. Jesus sagt, ich richte niemand. Und damit meint er niemand vor der Zeit. Denn der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben. Der Vater richtet sowieso niemand mehr. Habt ihr schon ein paar Mal gehört, wenn irgendwas passiert, wie sie sagen, ja, das ist die Strafe Gottes. Das ist Gottes Gericht. Gott richtet nicht mehr und er straft nicht mehr bis zum Tag, wo die Gnadenzeit zu Ende geht. Wie lange ist noch Gnadenzeit? Bis zum Ende des 6. Tages. Wir leben am Ende des 6. Tages. Wir gehen in Richtung des 1000-jährigen Friedensreichs. An 6 Tagen erschuf Gott die Erde, am 7. ruhte er. 1 Tag ist vor Gott wie 1000 Jahre, 1000 Jahre wie 1 Tag. 4000 Jahre vor Christi Geburt, 2000 Jahre danach. Leute, die Uhr ist nicht 5 vor 12. Die ist 1 vor 12. Amen. Ich habe Gott gefragt, warum müssen wir da durch? Warum erleben wir so viel Ablehnung, so viel Böses? Wenn ich mich als Beispiel nehme, was ich nur in den letzten 10 Jahren mit Menschen hier erlebt habe, das wird mir kein Mensch glauben, was da alles war. Was mir alles vorgehalten wurde Und immer noch passiert es, dass Leute gehen. Jetzt sind wieder zwei gegangen, haben die Gemeinde verlassen. Weil ich so furchtbar bin. Ich habe zu Barbara gesagt, ich muss der schlimmste Mensch auf der Welt sein. Bin ich auch, ne? Ihr wisst es ja. Ich schikaniere euch nur, ich drangsaliere euch nur, ich beobachte euch nur, ich beschimpfe euch nur, ich will für keinem von euch was Gutes. Ich mache das hier nur wegen dem Geld. Ich mache das nur, weil ich Ruhm und Ehre habe bis zum geht nicht mehr. Ich mache das nicht für Christus hier, ich mache das nur für mich. Immer wieder wird mir Dinge vorgehalten, die sind unfassbar. Aber weißt du, ich habe begriffen, wer eigentlich zu mir spricht. Wer spricht denn zu mir? Satan. Mr. S. Weißt du, keine Waffe, die er schmiedet, wird was? Wird's gelingen. Also hat er keine Waffe. Wenn er keine Waffe hat, kann er mich nicht zwingen. Aber er kann mir ins Ohr flüstern. Und sagen, Thomas, guck sie doch an, die sind doch alle blöd. Guck mal, die ärgern dich. Tu dir doch das nicht länger an. Ich gebe dir einen super Job. Komm, mach die Türe zu, hör auf. Habt ihr die Stimmen schon mal gehört? Habt ihr schon mal was Schlechtes über mich gehört? Habt ihr schon mal so eine Stimme gehört, die sagt, der Thomas. Leute, wenn ihr nicht aufpasst. Der Teufel ärgert sich so, weil ich euch noch nie auf mich, und das kann ich mit voller Gewissheit und mit Freiheit sagen, hier mit Gott als Zeuge, ich habe euch noch nie auf mich gerichtet. Ich habe noch nie gepredigt und gesagt, schaut auf mich. Stimmt's? Ist das wahr? Das stört den Teufel so dermaßen, dass ich euch selbstständig mache und sage, schaut ihr auf Christus, betet ihr. Aber deswegen tut's trotzdem weh. Ich bin auch nur Mensch. Tut mir weh, wenn jemand geht. Aber ich habe letztes Jahr im Juni eine Entscheidung getroffen, die ist so gut für mich. Ich habe gesagt, egal, wer noch geht, egal. Nicht egal, weil es egal ist, sondern egal, weil ich mich nicht aufhalten lasse. Versteht ihr den Unterschied? Ich finde es schade, wenn jemand geht. Absolut. Aber ich habe in meinem Herzen die Entscheidung getroffen, ich lasse nicht mehr zu, dass es mir wehtut. Richten wir nach dem Fleisch oder nach dem Geist? Oder richten wir gar niemand mehr? Ich habe gesagt, Teufel, ist mir egal, wenn du noch schickst, der irgendwas über mich behauptet. Kannst behaupten, was du willst über mich, ist mir egal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Christus mich liebt. Und wenn ich hier nicht mehr predigen kann vor Menschen, dann predige ich den Steinen. Amen. Manchmal denke ich hier, ich bin kein Hausarzt, der dir eine halbe Stunde zuhört und sagt, nehmen Sie die drei Pillchen, dann wird alles wieder gut. Ich komme mir so oft vor wie im OP. Ganz oft sehe ich euch im Geist, wie auf dem OP-Tisch liegen. Manchmal ist der Brustkorb auf und ich sehe eure Herzen. Und ich sehe da schwarze Flecken. Ich sehe da Geschwüre. Ich sehe da irgend so, keine Ahnung wie die heißen, so Dinger, wo rauswachsen. Und der Herr sagt, schneid weg heute Morgen. Thomas, operier sie, schneid sie weg, mach weg. Merkt ihr vielleicht manchmal gar nicht, vielleicht auch doch. Habe ich da immer Lust dazu? Frag mich mal was anderes. Aber ich weiß, dass Gott euch liebt. Und wir werden hier immer gefährlicher für den Teufel. Die, die am Ball bleiben. Der Teufel hat Panik vor dir. Er panikt vor mir. Corona war nur aus einem Grund da, glaubt es mir oder lasst es, dass die Gemeinden zumachen müssen. Er schreit seit Jahrhunderten, was kann ich machen, dass die aufhören anzubeten und zu loben und zu preisen? Ich kann es nicht mehr hören. Das ist wie jemand, der Klassik liebt und du lässt den ganzen Tag Heavy Metal laufen. Stimmt's? Oder umgekehrt? So ist Lobpreis und Anbetung und Gott groß machen für den Teufel. Er erträgt es nicht. Wisst ihr, was passiert, wenn wir in die Ewigkeit gehen? Gott wird zu dir sagen, gut gemacht, Tochter, gut gemacht, Sohn. Und mit jedem Menschen, wo du vergeben hast, mit allem, was du losgelassen hast, kriegst du eine Belohnung. Dein Schatz im Himmel wird immer größer. Wir begreifen das nicht. Wir denken, die 70, 80, 120 Jahre auf der Erde sind wahnsinnig lang. Ich denke, ich habe schon mehr als die Hälfte hinter mir, die meisten von euch. Ich bin im Endspurt und ich freue mich. Amen. Weiß nicht, wie viele Jahre mir noch bleiben. Weißt du es? Weißt du, wann Jesus wiederkommt? Weißt du, wie lange das alles hier noch weitergeht? Ich weiß es nicht. Aber ich merke immer, wenn ich mich für das Richtige entscheide, loszulassen. Manche Leute, die sagen mir immer, immer wieder, Thomas, ich habe vergeben, aber du hast gar nichts. Ja, ich habe losgelassen, aber es tut noch so weh. Du hast gar nichts losgelassen. Wenn du vergeben hast und losgelassen hast, denkst du nicht mehr an die Person. Dann ist es weg. Stimmt's? Und es macht nichts, wenn es ein Prozess ist, der manchmal länger dauert. Wenn du anfängst, ist es immer am schwierigsten. Richtig? Wenn du dich heute entscheidest, laufen zu wollen, dann schaffst du heute keine 15 Kilometer. Da bin ich davon überzeugt. Du schaffst vielleicht nur 500 Meter und dann pfeifst du. Wie die Orgeln in der Kirche. Aber dann macht ja nichts. Vielleicht machst du morgen 700 Meter. Und du steigerst dich und irgendwann läufst du die 15 Kilometer und merkst, wow, super, bin durch. War gar nicht lang. Im Geist ist es genau dasselbe, wo du dich trainierst. Wenn nichts passiert, sind wir in 10, 20 Jahren spätestens eine islamische Republik in Deutschland. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, von der Geburtenrate her. Und ich frage mich seit vielen Jahren, Herr, schaffe ich das zu vergeben, wenn einer mir das Messer an den Hals hebt und sagt, schwör Jesus ab oder schneide dir die Birne runter. Packe ich das oder packe ich es nicht? Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe die Antwort nicht. Aber ich habe mich in meinem Herz entschieden, ja, ich werde für Jesus kopflos sein. Und die Frage ist, verfluchst du den, der dich gerade tötet? Oder sagst du, Herr, vergib ihnen, denn sie... Weißt du, wann das anfängt? Heute, jetzt und hier. Wenn du heute, jetzt und hier nicht die Freiheit hast in deinem Herzen und jetzt die Entscheidung triffst oder schon getroffen hast, Herr, egal was kommt, ich werde ihnen vergeben. Dein Fleisch schreit gerade. Dein Fleisch sagt, nein. Oh, nee. Weißt du, dann geht es eine Stufe weiter. Das sagt der Herr zu dir, Thomas, stell dir vor, sie schnappen Vanessa, Sammy und Barbara und fangen mit denen an. Und du musst zuschauen. Glaubt ihr, das ist Fantasy? Das war im Irak am Fließband. Durch den IS. Ich habe Videos gesehen, die möchtest du nicht sehen. Und ich frage mich dann, packe ich das? Die Antwort ist dieselbe. Wer weiß sie noch? Heute, jetzt und hier treffe ich die Entscheidung, Herr, ich vergebe all meinen Schuldigern, wie du mir vergeben hast. Leute, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ist kein Spiel, gell? Sehr ernst. Es geht um Leben und Tod, Leute. Weißt du, ob durch deine Vergebung, wo du gerade jemand ganz Bösem vergibst, der dir was Böses tut, du nicht die Türe öffnest für Gott, ihn zu erretten und aus ihm ein Mordswerkzeug im Reich Gottes zu machen? Richtig? Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wird. Und wir lesen im Wort, er genoss es. Es hat ihm gefallen, wie ein anderer totgeworfen wird mit Steinen. Leute, das ist nicht Spaß, wo ein bisschen Peng Peng macht, dann fällt er um, ist tot. Die werfen so lange weiter, bis der Schädel platzt und das Gehirn rausspritzt. Und das sind Leute, schauen zu und genießen das. Steht im Wort, steht in der Bibel. Sie gucken zu und genießen es. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie man so krank sein kann, so pervers, so blutsüchtig oder keine Ahnung, wie man es nennt. Was sagt Stephanus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Paulus wusste das. Als er sich bekehrt hat, hat er verstanden, alles, was er jetzt tut, In seinem Dienst wird Stephanus die Ehre bekommen, nicht er. Denn ohne Stephanus wäre er in der Hölle. Könnt ihr das verstehen? Und Paulus schreibt es und sagt, ich habe nur einen kleinen Lohn. Er wusste, es gibt ein paar Dinge, die er noch tun kann, wo er für sich einen Lohn hat. Es gibt Mütterchen, die haben gebetet für bestimmte Menschen auf dieser Welt. Von ihrer Familie oder Fremde. Und durch ihr Gebet sind diese Leute errettet worden. Und heute kennen wir die als große Fernsehprediger, die Millionen von Menschen um sich herum haben, wenn sie dienen. Wir denken, wow, krass, der wird mal einen Lohn im Himmel haben. Und der wird wahrscheinlich nur mit 2 Mark in der Tasche in den Himmel kommen. Sinnbildlich. Und die Oma, die in der Fürbitte war, sitzt auf einem Thron. Und wir denken uns, hä? Nochmal, ich sage euch ganz ehrlich, es ist kein Spaß. Wenn Menschen uns verlassen, uns verurteilen, uns richten, uns wehtun, es tut verdammt weh. Es ist echt. Es ist nicht, wir sind nicht in Watte gepackt und dann, versteht ihr? Sondern wir müssen in einer Nüchternheit, und es schreibt die Bibel an mehreren Stellen, werdet nüchtern. Im Urtext steht da ein Wort im Griechischen, was heißt, werdet nicht mehr vergiftet. Intoxicated. Werdet nicht mehr vergiftet. Wer vergiftet uns? Satan. Und wenn du vergiftet bist, bist du nicht mehr klar. Du kannst nicht mehr rational entscheiden, weil das Gift dich übernommen hat. Ich habe heute keine Predigt empfangen. Ich habe gedacht, das ist so komisch heute. Sagt der Herr, morgen betet mich an. Und habe ich gespürt während der Anbetung, Thomas, das ist heute dran. Ist heute dran, Herausforderung. Ihr seid sowieso hardcore. Ihr seid die härtesten auf dem Planet Erde. Ihr zieht euch das jeden Sonntag rein. 80 Minuten, Sonntag für Sonntag. Ich staune nur. Wenn ich manchmal Mittwoch schneide, denke ich, was hast du wieder alles rausgelassen? Mann. Unfassbar. Aber ich sehe die Frucht in eurem Leben. Ihr wusstet alle, dass Jesus niemand richtet. Frag mal den Großteil der Christen. Denkst du, Jesus richtet? Ja, und wie? Wirbelsturm Katrina, das war für die Amis richtig. Hawaii, da ist wieder der Vulkan ausgebrochen. Erdbeben hier, da und dort. Der Damm ist gebrochen jetzt in Amerika. Alles über, da steht im Wort. Gott, nochmal, Gott muss nichts an Bösem dazu tun. Richtig? Gott hat nicht zu Judas gesagt, geh und erhänge dich. Ich habe dich verworfen, das lesen wir nicht. Sondern er selber traf die Entscheidung, weil sein Herz die ganze Zeit ferner von Gott war. Wenn du ohne Gott lebst, wirst du ohne Gott sterben. Richtig? Leute, die Welt ist voll, wo Christen und Nichtchristen behaupten, Gott hat es gemacht. Die größte Frage der Menschheit ist, Gott, warum lässt du das zu? Weil er niemand richtet? Richtig? Ich habe es euch schon ein paar Mal erzählt und es lässt mich auch nicht mehr los. Da war ich ganz jung, 21, frisch bekehrt. Und habe ich bei so reichen Leuten, habe ich die Mauer um die Villa drumherum frisch verputzt und Dachziegel wieder drauf, wie so eine Toskana-Villa. Und dann fragt der Mann mich so, ja, was machen Sie denn? Und dann kam er so ins Gespräch und dann war ich frisch bekehrt. Ich habe wirklich von nichts eine Ahnung gehabt. Und ich war noch in einer Gemeinde, wo voll Religion war. Und da kam die Frau dazu und die war so verbittert. Das konnte man schon 10 Kilometer gegen den Wind sehen. Und er sagt sie, was, Sie sind Christ? Nee, ich habe mit Gott nichts mehr am Hut, sag ich, warum? Ja, unser Sohn ist vor 4 Monaten oder 2 Monaten, weiß ich nicht mehr, ist der tödlich verunglückt mit dem Auto. Wo war denn da Ihren Gott? Hey, ich war frischgläubig, ich habe nichts gehabt, außer die Stimme Gottes hören. Das war noch eine gute Zeit. Nicht religiös versaut, aber Gott direkt gehört. Besser geht's nicht, das ist der Idealzustand. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, hilf mir jetzt, was soll ich denn jetzt sagen? Der Heilige Geist sagt zu mir ganz klar, ganz klare Stimme, frag sie. Habe ich sie gefragt, sag ich, haben Sie dieses Jahr für Ihren Sohn um Schutz gebetet? Nein. Sag ich, haben Sie in dem Monat, wo er verunglückt ist, um Schutz gebetet? Nein. Sag ich, haben Sie in der Woche um Schutz gebetet? Nein. Sag ich, haben Sie an dem Tag um Schutz gebetet? Nein. Sag ich, warum klagen Sie Gott an? Wupp. Boah, hat sie solche Augen gekriegt, ist rum und weg. Sag ich, Herr, du bist der Hammer. Deine Weisheit. Und ihr Mann stand da. Und ich auch. Ist es die Wahrheit? Gott ist an allem schuld. Und alles Schlechte ist von Gott. Leute, diese Welt nochmal zur Wiederholung ist so unfassbar böse. Es gibt in dieser Welt nichts Gutes. Habt ihr das begriffen? Manchmal denkt ihr, das ist gut. Auch das Böse, auch die Frucht von Gut und Böse, vom Baum der Erkenntnis ist böse. Obwohl es Gut und Böse heißt. Auch das Gute in dieser Welt ist böse, wisst ihr das? Ich garantiere, wenn du im Lotto gewinnen würdest, 10 Millionen Euro, würdest du sagen, oh, mir ist so Gutes widerfahren. Würdest du sagen? Die meisten von euch. Und ich garantiere dir, es würde wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht lange dauern, wärst du nicht mehr derselbe oder dieselbe. Aber nicht vom Positiven. Ich garantiere es dir. Ja, stimmt's? Ich erzähle euch was zu meiner Schande. Als wir im zweiten Jahr in Amerika waren, ich habe so viel Geld verdient, ich wusste gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Ich habe 2 neue Autos gefahren, ich habe 4 Motorräder gehabt, ich habe 3000 CDs gekauft, ich habe eine Stereoanlage gekauft, eine riesen Kenwood-Anlage, da brauchst du einen Anhänger dafür. Ich habe mir alles gekauft, was ich nie im Leben hatte. Wir sind jeden Tag essen gegangen, manchmal 3-mal am Tag, scheißegal, was die Welt kostet. Wir haben Geld gehabt, wir wussten nicht mehr, wohin damit. Ich konnte überhaupt nicht mit Geld umgehen, ich habe es nie gelernt. Wie es kam, habe ich es rausgepulvert. Und dann sind wir nach Deutschland geflogen, zu meinem großen Bruder auf die Hochzeit. Habe ich meine Lederjacke angehabt, meinen Cowboyhut, habe den Onkel aus Amerika gemacht. Habe gar nicht mehr gemerkt, wie blöd ich geworden bin. Und dann saßen wir da, mein kleiner Bruder, mein großer Bruder und ich. Und dann sagt mein kleiner Bruder, oh Mann, die Waschmaschine ist wieder verreckt. Ich weiß nicht, wo ich die Kohle hernehmen soll. Sei, was kostet eine Waschmaschine? 500 Mark, stell dich doch nicht an. Kauf dir doch eine. 500 Mark war für mich Trinkgeld. Versteht ihr, was ich sagen will? Und all meine Geschwister haben sich entfernt von mir. Ich habe gedacht, was fällt denen ein? Die sind ja nur neidisch. Ja, sind nur neidisch. Wollen alle nur mein Bestes, mein Geld. Ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich der Geisterfahrer war. Ich habe ständig im Radio gehört, Geisterfahrer auf der A6. Einer, Hunderte. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich habe mich gewundert, dass mich keiner mehr anruft, keiner mehr irgendwie nach uns fragt. Ein paar Jahre danach, wo wir wieder in Deutschland waren, kriege ich so die Bilder in die Hand, wo ich da mit meinem Cowboyhut stehe im Familienfoto. Über 30 Leute. Stehe da mit meinem Cowboyhut, der einzigste in der Mitte, oben drin, ganz oben in der Mitte. Ich bin aufgewacht und habe gedacht, ach Gott, wie arrogant, wie überheblich, wie... Ich fand mich selber auf dem Bild eklig. Heute noch, wenn ich sehe. Könnt ihr euch das vorstellen? Hätte ich das nicht erlebt, wäre ich vielleicht heute nicht, wo ich bin. Gott macht aus jedem Misthaufen Dünger. Aber ich bin nicht stolz drauf. Dann habe ich hinterher erfahren, dass mein kleiner Bruder raus ist und geweint hat. Weil ich so 500 Mark, sag mal, Peanuts. Unfassbar. Ich sage euch, Dinge in dieser Welt, wenn wir zulassen, dass sie uns übernehmen, verderben sie unseren Charakter. Glaubt ihr das? Ja oder nein? Und die meisten Menschen in der Welt sind so verbogen, dass sie nicht mehr zu Gott finden können. Die Bibel sagt, gedenke deines Schöpfers in deinen jungen Jahren. Und ich merke, wir sind eine Generation, die westdeutsche Nachkriegsgeneration, hör mir gut zu, beobachte die Leute, ist das arroganteste Volk, was ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Leute, Nachkriegskinder, Die haben den Krieg noch erlebt, dann kam das Wirtschaftswunder. Und heute, wenn du die hörst, ich ekel mich vor diesen Leuten. Bitte versteht mich richtig. Natürlich will ich dir, dass die errettet sind. Aber da, weißt du, die sitzen im Urlaub, du siehst sofort Deutsche. Wenn ich im Urlaub Deutsche sehe, bin ich der Erste, der weg ist. Weil ich mich fremd schäme. Mit ihren Sandalen und Socken bis hoch unter die Knie und dann sofort die Liege reservieren. Das sind keine Witze, ist echt so. Und die deutschen Proleten, das ist schlimm. Und die sitzen beim Arzt, die sind nur, und denen geht's so gut, den meisten. Und sind so gottesfern, wie es nur irgendwie sein kann. Richtig? Sie haben vergessen, warum es ihnen so gut geht. Und so ist der Mensch, so ist das Fleisch. Das Fleisch richtet ständig. Und jetzt sage ich euch das Gute, das Geheimnis des Guten. Gott geht mit dir durch alle Prozesse in deinem Leben. Alles, was in deinem Leben ist, ist gut. Hörst du mir zu? Ich weiß nicht, ob du Ja sagen kannst, aber lerne es. Alles in deinem Leben hat Gott geplant, jeden Tag. Jeder deiner Tage steht in deinem Buch im Himmel. Weißt du, dass es ein Buch gibt im Himmel, wo alle deine Tage aufgeschrieben sind? Und Gott alles, was dir widerfährt, benutzt, um dich zu formen. Es ist wie ein Reinigungsprozess, wo alles Irdische abfällt, alles Fleischliche abfällt. Und du immer Christus ähnlicher wirst. Das, was übrig bleibt, wenn du in den Himmel gehst, ist der Christus, der Geistmensch. Versteht ihr das Prinzip? Du wirst im Himmel Menschen treffen, die haben sich auf dem Sterbebett bekehrt. Die haben weder eine Veränderung erfahren, noch eine Belohnung. Die Bibel nennt es, wie durchs Feuer hindurch gerettet. Richtig? Und du wirst in den Himmel gehen und jede Träne, die du hier geweint hast, um des Evangeliums willen, nicht um deines Stolzes willen, gibt's keinen Lohn, das wisst ihr. Aber jede Träne, die du hier geweint hast, um Christi willen, um deines Glaubens willen, um deine Geschwister willen, um die Gemeinde willen, um die Dinge des Geistes, verändert dich hier auf Erden. Weißt du, dass du immer doppelt belohnt wirst bei Gott? Gott ist so großzügig. Wenn du gelernt hast, schnell, ich rede von schnell zu vergeben, in der Sekunde, wo die Verletzung kommen will. Wenn du gelernt hast, den geistlichen Teflonanzug zu tragen, wo der Teufel dich mit seinen Hundehäufchen bewirft, das macht blopp, blopp, weil es nicht mehr haften kann. Dann geht's dir gut. Du brauchst keine Seelsorge. Du brauchst niemanden, der für dich betet. Du hast keine schlaflosen Nächte mehr. Du musst nirgends mehr hin, wo sie irgendwas Buckidibu für dich machen. Du hast selber gelernt, in Christus zu sein. Du bist reif geworden. Stimmt's? Und du bleibst frei. Dir geht's gut. Du brauchst keine Seelsorge. Ist das wahr oder nicht? Und jetzt kommt der zweite Teil. Wenn du in den Himmel kommst, sagt der Vater, gut gemacht, mein Sohn. Hier ist die Belohnung für die Vergebung. Leider sind wir bei, ein Großteil der Christen sind wir bei die, die lesen lernen, bei Gruppe Nummer 2. Wer weiß noch, was Gruppe Nummer 1 ist beim Lesen lernen? Die, die sagen, lesen lernen, das kann ich nie. Schaffe ich nicht, kann man nicht. Lesen lernen, so ein Quatsch, wer kann das schon? Das können nur ganz Auserwählte lernen lesen. Das sind die Ausreden derer, die nicht lesen können. Die sagen immer, hast du mal eine Brille? Ich habe meine Brille vergessen. Oh, kannst du mir mal schön vorlesen? Oh, ich habe da was im Auge. So sind Christen, die selber keinen Glauben haben. Oh, Schwester, kannst du mal schön für mich beten? Oh, kannst du mir mal kurz die Hände auflegen? Kannst du mal kurz den Herrn fragen, was dran ist? Und Gruppe 2 ist die, die anfangen zu lesen, aber nicht alle 26 Buchstaben lernen, sondern nur ein paar. Die Christen. Kennt ihr die noch? Für die ist alles komisch. Und die hören irgendwann mittendrin auf und dann behaupten sie, sie können lesen. Das sind die, die sagen, ich bin gläubig geworden. Was glaubst du denn? Ja, nicht so sehr viel, aber ich bin gläubig. Und dann gibt's die dritte Gruppe. Aber der Großteil, die dritte Gruppe ist die, die lesen lernen und durchbrechen und merken, wow, lesen ist cool. Lesen ist am Anfang schwierig. Aber wenn du lesen kannst, macht es dich frei. Du kannst jedes Verkehrsschild lesen, du kannst jeden Vertrag lesen, du kannst jede Gebrauchsanweisung lesen, du brauchst niemanden, der dich fragt, richtig? Und Christen, die gelernt haben, lesen zu lernen, sind die, die selber gelernt haben, den Heiligen Geist zu fragen. Heiliger Geist, was ist jetzt dran? Soll ich den Urlaub buchen? Ja, nein? Nein. Okay, in Ordnung. Schatz, du, wir buchen den Urlaub doch nicht. Ohne Diskussion. Nicht, warum jetzt? Er hat gesagt, nein. Dann ist nein. und nicht Diskussion. Amen. Glauben funktioniert, Leute. Glauben ist für dich und für mich. Gott hat es nicht kompliziert gemacht. Jesus richtet wie viel? Niemand. Wie viel deiner Feinde und deiner Herausforderungen wird Jesus richten? Wer weiß es? Wie viel deiner Schuldiger wird Jesus richten? Niemand. Ich empfehle dir, mach dasselbe. Und dir wird's gut gehen. Geh durchs Leben, sag ich vergib. Ich finde lustig, wenn ich manchmal nach zweier Leute treffe und sage, ja Thomas, ich habe dir mittlerweile vergeben. Sei schön für dich. Dann sage ich nichts mehr. Dann sagen sie, ja, reagierst jetzt nicht? Sei, was soll ich jetzt reagieren? Ja, willst du mir nicht auch vergeben? Sei, nee. Oh, du musst aber noch durch einen harten Prozess. Sage, warum? Habe ich nicht behauptet. Sei, ich habe nur gesagt, ich vergebe dir nicht. Ja, warum nicht? Sag ich, weil dir schon vor 2 Jahren vergeben hat, wo es war. Klugscheißer, Besserwisser. Vor 2 Jahren vergeben. Schaffe ich auch nicht immer. Ich habe manchmal auch Dinge, wo... Oh. Immer wenn es noch hochkommt, ist es was? Nicht weg. Nochmal von vorne anfangen. Das ist wie der Fleck. Fleck waschen, schleudern, trocknen. Fleck noch da. Was machen wir? Waschen. Wir verleugnen den Fleck nicht. Wir sagen, der wird immer besser, bis er raus ist. Amen. Leute, wenn wir da durch sind. Ich glaube, Gott will Erweckung geben. Glaube ich voll und ganz. Aber wo soll Gott die hinschicken? Such Gott verkorkste, bittere, religiöse Christen? Sucht jemand sowas? Möchtest du, wenn du Kinder hast oder hättest, möchtest du verbitterte, verkorkste, verschrobene Kinder haben? Keiner will sowas, oder? Jeder wünscht sich, dass seinen Kindern besser geht wie ihm selber. Das Dumme ist nur, dass wir von unseren Eltern abstammen. Und der Schatten fällt manchmal auf uns. Glaubt ihr das? Ich nehme immer mich als Beispiel, damit sich niemand mehr angegriffen fühlt, sonst kriege ich wieder E-Mails oder solche Sachen. Gell, hast du am Sonntag mich gemeint? Hä, du warst doch gar nicht da. Ja, ich habe es im Internet angehört. Und auch. Mein Vater, mit dem konnte man nicht zusammenarbeiten. Mein Vater hat sofort geschrien, ausgerastet, hat mir eine Bumm. Bevor der geredet hat, hat es immer Bumm gemacht. Mein Vater war ein Bumm-Vater. Bumm. Und ich auf den Hintern, immer auf den Kopf. Wie lange hast du da Lust, mit dem zu arbeiten? Gar nicht. Da war schon lang tot, hat mir meine Mutter erzählt, dass sein Vater genauso war. Der hat in Augsburg eine Schreinerei mit 25 Angestellten, war, kann man für damalige Zeit, 70er Jahre, kann man sagen, der war Millionär. Mein Vater ist darunter, hat ein halbes Jahr mit dem zusammengearbeitet, dann war es vorbei, weil die sich nicht vertragen haben. Was habe ich mir vorgenommen? Ich mach's besser. Die zwei freuen sich jetzt. Weil immer, wenn ich mit dem Semi arbeite, explodiere ich. Wenn der mir den falschen Schraubenzieher gibt oder nicht gleich dahin fasst, wo ich will, boah, kann ich laut werden. Die letzten 2 Jahre, jedes Mal abends, wenn ich ins Bett gehe, sagt der Herr zu mir, wir waschen heute wieder zum Temi. Morgen gehst du hin und entschuldigst dich. Boah. Glaubt ihr, ich fühle mich toll? Glaubt ihr, ich sag, boah, Herr, komm, das hat er verdient. Nee, ich sehe mich selber. Semi, stimmt's? Ich komme immer und entschuldige mich. Leute, wir dürfen Fehler machen. Wir dürfen noch komisch sein. Aber wir müssen uns entschuldigen. Wir dürfen nicht bocken und sagen, ich bin halt so. Mein Opa war so. Mein Vater war so. Mir tut es mehr weh wie im Semi wahrscheinlich. Wobei er jetzt letzte Woche habe ich ihn zum Heulen gebracht. Ich bin so ausgerastet. Und haben einen Schrank aufgebaut, einen neuen Schrank, nagelneu. Und der Sammy, der weiß immer alles, der ist wie sein Vater. Dann gehe ich runter, hol eine Maschine, lässt oben einen Riesenschlag. Ich stehe unten im Keller, denke mir, jetzt der neue Schrank. Alter, ich raste aus. Habe ich hochgerufen, was ist jetzt passiert? Und der Sammy, nix. Und dann bei nix weiß ich schon, was los ist. Dann bin ich hoch, ich bin jetzt ganz ruhig. Bleib jetzt ganz ruhig. Und er dann so, Baba, zeig mir die Türe. Vorne, genau vorne, ist das ganze Eck kaputt. Das Eck kaputt. Alter, bin ich ausgerastet. So ist mir schon lange nicht mehr gegangen. Wann ist gekommen? Baba, hör doch auf. Baba. Nichts mehr, Baba. Ich klatsche ihn an die Wand jetzt. Bin volle Kanne explodiert. Gott sei Dank hält es bei mir meistens nur 10 Minuten an. Da komme ich wieder runter und dann merke ich so, oh Mann. Und Gott fragt mich immer dieselbe Frage. Lass dich verändern. Gott sagt, Thomas, was ist dir wertvoller? Die Schranktüre oder Sammy? Oh, wäre ich immer kleiner. Fühl mich wie so eine Schnecke mit der Schleimspur. Können das fleischlich nachvollziehen? Ein neuer Schrank? Der ist noch nicht mal eine Stunde alt und schon das Revier markiert. Könnt ihr das fleischlich nachspüren? Und du könntest. Wisst ihr, dass Gott es zulässt, dass die Türe so, dass das passiert? Warum lässt Gott es zu? Wegen Sammy, weil er blöd ist? Ich habe die Baustelle, nicht der Sammy. Richtig? Und dann sagt Gott, geh hin, entschuldig dich. Was machst du dann? Bleibst du bockig? Und sagst, hey Gott, wir zwei müssen erst mal diskutieren. Habe ich schon ein paar Mal probiert über die Jahre, ich habe immer verloren. Warum erzähle ich euch das? Weil keiner von uns perfekt ist. Und das verlangt Gott auch nicht. Das werden wir im Himmel sein. Aber haben wir unser Fleisch im Griff, dass wir uns entschuldigen, wenn wir Mist gebaut haben? Ist unser Fleisch noch unser Fleisch? Ja. Jesus richtet niemand. Gibt es Menschen, die uns verurteilen, die uns richten, die mit uns nicht können, die uns sehen und gleich eine Schublade haben? Lasse doch. Lasse doch. Du musst sie einfach lassen. Amen. Könnt ihr noch ein bisschen oder ist es gut? Seid ihr voll? Ist es too much? 5 Minuten noch? Leute, die manche wissen, wen ich meine, aber darum geht's mir nicht. Ich war 10 Jahre Co-Pastor von einem Pastor. Dieser Pastor war 1,90 Meter groß, schön schlank, alle Frauen standen auf den, waren Autodidakt, Gitarre spielen, singen, hat sich alle Instrumente, Geige, Keyboard, Gitarre, Schlagzeug, alles selber beigebracht. Ich kann nicht mal singen. Ich habe den meinen Freunden vorgestellt. Ein Pastor aus Stuttgart, sind wir hin. Pastor aus Rindeln, sind wir hin. Die gleich alle zu dem hin, hallo. Huhu. Und ich stand neben dran mit der Kofferträger. Die haben nicht mal hallo zu mir gesagt. Bin ich hinterher getrottelt wie der kleine Doofi. 10 Jahre lang, Freunde. Ich erzähle nicht alles. Und irgendwann liege ich abends im Bett und sage, Gott, du bist so ungerecht. Der hat alles. Und ich habe gar nichts. So wart ihr noch nie, ich weiß. Es trifft nur mich. Hab dann alles aufgezählt, was mir einfällt, was der alles kann und hat und was ich alles nicht hab. Weißt du, wie du dich fühlst, wenn die Leute eigentlich dich kennen und ihn aber begrüßen, weil sie so begeistert sind? Und dann sagt Gott zu mir abends, sagt Thomas, schau genau hin. Was hat er? Hat er eine Frau? Habe ich gesagt, nö. Hat er Kinder? Nö. Dann hat Gott zu mir gesagt, der hat gar nichts. Schau hin. Der ist einsam. Der ist alleine. Der hat gar nichts. All das ist nur Show. Ist nur, um das Loch in seiner Seele zu stillen. Könnt ihr folgen? Gott hat zu mir gesagt, Thomas, du wirst einen größeren Dienst haben wie er. Konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen, nicht mal im Ansatz. Der hat Bücher geschrieben, CDs verkauft, Bibelschulen gemacht, Hallen gefüllt. Aber ich habe gewusst, das, was ich habe, ist viel wertvoller. Für was würdest du sterben in dieser Welt? Doch vielleicht für deine Frau und deine Kinder, richtig? Aber dann hört es schon relativ schnell auf. Sind wir ehrlich, komm. Sind wir ehrlich heute Morgen. Also ist das Wertvollste, was du hast, ist deine Familie, richtig? Er hat nichts, hat Gott gesagt. Ich war mit ihm auf der Bank in München. Da hat er für mehrere tausend Euro Gold gekauft und ich habe ihn gefragt, habe ich gesagt, kannst du mir 1500 Euro leihen? Die Sparkasse hat mein Konto gesperrt. Schon lange her, 15 Jahre oder länger. Sagt er, was du brauchst, ist ein Finanzberater und nicht 1500 Euro, du kannst doch nicht mit Geld umgehen. Letztes Jahr im Oktober ist er verurteilt worden als Kinderschänder. Und kurz darauf, jetzt im Frühjahr, ist er verurteilt worden, weil er Steuerhinterziehung gemacht hat. Haben sie Gold gefunden im Wert von 220.000 Euro bei ihm. Und mehr erzähle ich gar nicht. Ich predige immer noch. Von einer kleinen Gruppe, aber gesund. Amen. Sage ich das, weil ich mich rühme. Sobald ich mich rühme, werde ich fallen. Ich rühme mich in keinster Weise. Ich sage euch nur, durch was für Prozesse du mit deinem Herz durchgehst und die sind gut und gesund. Würde ich meine Familie jemals eintauschen gegen irgendeinen großen Dienst? Niemals. Niemals. Also was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ist Jesus. Ganz klar. Weil ohne ihn hast du keine Familie, keine Zukunft, keine Hoffnung und gar nichts. Aber die Familie, die du hast, ist das Wertvollste, was du hast. Und vergleiche dich niemals. Mit dem komme ich jetzt zum Schluss. Vergleiche dich niemals mit anderen. Amen. Schau nie, was der andere hat und was du nicht hast. Nochmal zur Wiederholung. Dein Leben ist genau so, wie es ist, richtig. Gott kann aus deinem Hundehaufen Dünger machen. Wenn du mit ihm eins wirst und Ja sagst. Amen. Amen. Guck mal, ich kann heute locker predigen. Das konnte ich früher nicht. Wenn mehr als 10 Leute in den Raum kamen, habe ich Schweißausbruch gekriegt und Zittern. Ich habe keinen Satz mehr sprechen können. Dass ich heute predige, ist für mich ein Wunder. Ihr kennt mich ja nur so. Für mich ist das ein Wunder. Amen. Aber was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Mach mal deine Augen zu. Ich stelle heute Morgen hier diesen Mülleimer hin. Ich möchte, dass du jetzt tief in dich hineinhörst. Das hast du ja schon die ganze Predigt. Hör mal tief in dich rein. Und wenn du heute Morgen gespürt hast, während alle Augen zu sind, du heute Morgen gespürt hast, oh wow, das trifft mich. Da gibt's noch die und die Person, da habe ich nicht vergeben, da will ich nicht vergeben. Boah, das tut so weh und oh, ich bin eigentlich noch voll auf 180. Aber du heute Morgen gemerkt hast, wow, ich will frei sein, ich will frei sein. Da möchte ich, dass du den Mut hast, nicht für uns, nicht für mich, und dass du den Mut hast, vor dem Teufel, vom Angesicht des Teufels, der da immer wieder Öl reingießt in dieses Feuer, dass du vorkommst und symbolisch das hier in den Mülleimer reinwirfst, einer nach dem anderen, nicht alle auf einmal, einer nach dem anderen, wenn du es wirklich willst. Aber bevor du vorkommst, sag, Herr, reinige mein Herz. Heilige Geist, ich erlaube dir, in jede Ecke reinzuleuchten. Und jeder Mist, jeder Unrat, der da noch da ist, sei es im Keller oder auf dem Dachboden oder in irgendeinem Zimmer, nimm es raus. Auch alles Alte im Kühlschrank, was abgelaufen ist, raus. Alles, was mir nicht gut tut, raus. Vater, und ich will jedem vergeben meine Schuldigen. Und wenn du kannst, dann bete so leise, aber laut den Namen von der Person. Sag, ich vergebe dem so und so, ich vergebe der und der. Egal, was jetzt hochploppt, egal, was jetzt hochkommt. Vergib, kannst auch leise machen. Gott hört es, sieht es. Ja, wenn ihr eng aufeinander sitzt, dann mach es leise. Es geht nicht darum, dass Menschen es mitbekommen. Es geht darum, Gott sieht heute Morgen in dein Herz. Und der Heilige Geist will dich frei machen. Er ist heute Morgen, ich habe euch vorhin gesagt, ihr werdet frei rausgehen. Und davon bin ich völlig überzeugt. Ihr werdet frei rausgehen. Da kommt jetzt so nach und nach vor und werft es da rein. Ich fange an. Halleluja, yes, Lord. Halleluja. Menschen im Internet, ihr könnt es zu Hause machen, nehmt euch Mülleimer, tut es da rein, was euch belastet, symbolisch. Halleluja. Vater, wir sagen, wir wollen niemand mehr richten. Wir bekennen das vor dir. Wir sagen, wir entscheiden uns heute Morgen, auch wenn es ein Prozess sein sollte, niemand mehr zu richten. Und du hilfst uns in unserer Schwachheit. Du hilfst uns, niemand mehr zu richten, sofort zu vergeben, loszulassen. Du ermahnst uns, du zeigst uns, wo wir uns falsch verhalten, wo wir noch explodieren, wo wir noch schimpfen, wo wir noch Dinge tun, die nicht okay sind. Vater, wir bringen dir all diese Dinge und wir danken dir, dass wir die Möglichkeit haben, das loszulassen. Danke, dass du diese Dinge empfängst und dass du es wegnimmst und dass du uns hilfst, ganz frei zu sein. Ganz frei zu sein und auch frei zu bleiben, Jesus. Wir wollen den geistlichen Teflon-Anzug anziehen und nicht mehr ausziehen. Vater, wir wollen so sein wie Jesus, denn niemand konnte Jesus beleidigen. Niemand konnte ihn aus der Ruhe bringen. Niemand, selbst das Schlimmste, was sie gesagt haben, er ist mit dem Teufel im Bunde, hat Jesus nicht aus der Ruhe gebracht. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass der Vater hinter ihm steht. Er wusste, was sein Auftrag war und nicht zu niemand konnte ihn abbringen von seinem Auftrag. Vater, ich danke dir, dass auch du uns nicht abbringen kannst von unserem Auftrag. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn ihr alle durch seid, machen wir einen Deckel drauf. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, danke, Jesus. Alles weg, danke, Herr, ganz frei, frei, ganz frei. Danke, Herr. Danke sagen, dass du niemand richtest. Danke, dass du barmherzig und gnädig und geduldig bist mit jedem Menschen, der über diesen Planet geht. Danke, dass du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht. Vater, ich danke dir. Ich möchte heute Morgen symbolisch den Deckel auf diesen Eimer machen und sagen, wir geben es dir ab und wir holen es nicht mehr raus. Danke, dass du dich darum kümmerst. Danke, dass es jetzt in deiner Hand ist. Und danke, dass du mit uns, auch immer da, wo in welchem Zimmer das immer lag, dass das jetzt aufgeräumt wird, der Staub gewischt wird, dass wieder Licht reinkommt, dass gelüftet wird, dass diese Stellen in unserem Herzen, in unserem Gemüt, dass das frei wird, dass da Heilung hineinkommt in die ganzen Bereiche. Und danke, dass du uns schützt. Danke. Danke, dass wir heute Morgen auch prophylaktisch uns schützen, impfen gegen diese Dinge, dass das nicht mehr kommen kann, dass wir nicht mehr drauf reinfallen. Danke, Herr. Danke, Papa, dass wir morgens aufstehen können und sagen, egal was heute wieder an der Arbeit passiert, ich vergebe jetzt schon meinem Arbeitskollegen, ich vergebe jetzt schon meiner Schwiegermutter, ich vergebe jetzt schon meinem Mann, egal was irgendwo irgendwie hochkommen kann. Vater, wir wollen nicht mehr im Teufel einen Schritt hinterher sein, wir wollen ihm einen Schritt voraus sein. Halleluja. Wir nehmen ihm den Wind aus den Segeln und das Öl aus dem Feuer. Halleluja. Und danke, dass alles, was er angezündet hat, erlischt heute Morgen durch das Wasser des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Preis sei dir. Preis sei dir. Halleluja. Danke, Jesus. Wer nachher noch will, Bärbel und ich beten für euch, wenn ihr spürt, da ist noch irgendwie oder ihr braucht noch Gebet oder ihr irgendwie noch, wenn noch irgendwas da ist, wo ihr sagt, wow, dann beten wir mit euch, okay? Ansonsten, sofern der Nico noch kann, würde ich sagen, singen wir noch ein Lied. Halleluja. Seid ihr dabei?